Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 2. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 2. Teil des Themas, der 2. Timotheusbrief.
Ich gehe weiter in 2. Timotheus 1, Vers 8 wird also erklärt als Befehl, Timotheus soll evangelistisch tätig sein. Das gilt für uns alle. Und er soll sich eben nicht schämen. Die Menschenfurcht ist immer eine Gefahr, war für Timotheus eine Gefahr, ist für uns eine Gefahr. Und hier werden wir wieder neu ermutigt, uns nicht zu schämen, auch bereit sein zu leiden. Also nicht von einem Wohlstandsevangelium in den letzten Tagen. Christen müssen auch in der letzten Zeit leiden, gerade um des Glaubens willen. Leidet Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Und dann wird erklärt, was dieses Evangelium beinhaltet. Der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor den Zeiten der Zeitalter gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Also hier wird erklärt, was Gott an uns getan hat heute. Bei der Bekehrung. Er hat uns errettet, gerade nachdem er uns berufen hat mit heiligem Ruf. Also der Aufruf zur Entscheidung bei der Evangelisation, das ist Gottes heiliger Ruf. Und wer diesem Ruf folgt, kommt zur Errettung. Und jetzt sagt Paulus, das hat Gott getan in unserer Zeit. Aber uns wurde bereits vor Erschaffung der Welt, nämlich vor den Zeiten der Zeitalter, das Alte Testament ist ja eingeteilt in verschiedene Zeitabschnitte, von der Schöpfung bis zum Sündenfall, vom Sündenfall bis zur Sintflut, von der Sintflut bis Abraham, von Abraham bis zum Auszug aus Ägypten, vom Auszug aus Ägypten bis zum Kommen von Christus weiter bis zur Wiederkunft Christi. Das sind verschiedene Zeitalter. Aber hier, wie gesagt, die Gnade hat Gott uns eigentlich schon bereitgestellt vor den Zeiten der Zeitalter. In Epheser 1, Vers 3 heißt es, dass die Gläubigen auserwählt sind vor Grundlegung der Welt. Aber erst jetzt ist es Wirklichkeit geworden, dass Gott uns gerufen hat, errettet hat. Und das ist geschehen auf der Grundlage, dass jetzt eben Jesus Christus erschienen ist. Darum heißt es hier, jetzt aber geoffenbart durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht und so weiter. Also wir haben vor Grundlegung der Welt, hat Gott einen Vorsatz gefasst, diese Menschen werde ich retten durchs Evangelium. Weil er wusste, dass sie dem Ruf folgen werden. Und dann, nach Jahrtausenden, ist der Messias Jesus gekommen, hat das Erlösungswerk vollbracht. Und nochmals zu einem späteren Zeitpunkt hat Gott uns ganz persönlich berufen und errettet. Also werden die großen Heilstaten Gottes zurückverfolgt bis vor Grundlegung der Welt. Sehr eindrücklich. Und Christus hat dann eben den Tod besiegt und am Kreuz und dann Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht am Sonntag, am Auferstehungstag. Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Ist ja interessant, mit welchem Tag beginnt die Bibel? Der erste Tag der Bibel ist der Sonntag. Ich sage das, weil manche schwächen so den Sonntag, die Bedeutung des Sonntags in der Bibel ab. Wir sagen der Sabbat. Ja, der Sabbat hat seine Bedeutung in der Heilsgeschichte. Und zwar ganz speziell in Verbindung mit Israel. Nach 2. Mose, in den 30er Kapiteln sagt Gott, dass der Sabbat das Zeichen ist des Bundes zwischen Gott und Israel. Aber der Sonntag, das ist der erste Schöpfungstag. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann, wie berichtet, von der Finsternis über der Erde. Aber Gott sagt noch immer noch an diesem selben ersten Tag, es werde Licht und es ward Licht. Und an diesem ersten Tag der Woche ist der Jesus später auferstanden und hat die Grundlage für die neue Schöpfung gelegt. Hat Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Das ist der erste Tag der Woche. Das ist nur so in Klammern. Und jetzt von diesem Evangelium sagt Paulus, zu welchem ich bestellt worden bin als Prediger und Apostel und Lehrer der Nationen. Um welcher Ursache willen ich dies auch leide? Also jetzt sagt er, darum bin ich in der Todeszelle. Weil ich ein Prediger bin von dieser großartigen Botschaft, die ihre Ursprünge hat in der Ewigkeit vor Erschaffung der Welt. Und er sagt jetzt als Beispiel für Timotheus, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Jetzt sagt Paulus, er schämt sich nicht. Genauso wie in Römer 1, Vers 16 sagt er, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Da ist er uns ein gewaltiges Vorbild. Aber weiter sagt er, ich weiß, als Begründung, warum er sich nicht schämt, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ist ja schon interessant, in der Bekehrungsgeschichte von Saulus, Apostelgeschichte 9, der Herr erscheint ihm zum ersten Mal. Und dann sagt er, Herr, wer bist du? Das war seine Frage. Herr, wer bist du? Und jetzt in der Todeszelle, Jahrzehnte später, sagt er, ich weiß, wem ich geglaubt habe. So, das dazwischen liegt das Leben von Paulus. Und weil er weiß, wer das ist, auf den er das Ganze, das heißt nicht nur, wem ich geglaubt habe, sondern man könnte es sogar noch stärker übersetzen, die spezielle Perfektform, die hier verwendet wird, auf wen ich meinen Glauben gestellt habe oder auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Das ist eine Handlung, die hat in der Vergangenheit begonnen und hat nun Wirkung bis jetzt. Da ruht mein Vertrauen. Ich weiß, auf wen ich dieses Vertrauen gesetzt habe. Und das macht, dass ich mich nicht schäme. Also je größer uns der Jesus wird, je mehr wir bewusst sind, wer er ist, der Sohn Gottes, desto mehr werden wir die Furcht, die Menschenfurcht verlieren. Ja, das Weitere haben wir gesehen. Wir wollen ja nicht jeden Vers bis ins Detail anschauen. Es ist ja eine Übersicht heute. Aber zum Teil möchte ich etwas ausführlicher werden. Wir gehen jetzt zu Kapitel 2. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Jetzt spricht er ihn wieder an als Kind, weil er durch ihn zum Glauben gekommen ist. Aber interessant ist jetzt in diesem Kapitel, Paulus verwendet hier 7 Bezeichnungen für Christen. Ich habe in meiner Bibel mit einer anderen Farbe wieder, habe ich speziell diese Ausdrücke, also Bezeichnung der Erlösten, angestrichen. Ja, muss eine andere Farbe sein, sonst verwechselt man sie mit dem Namen Gottes, ja? Aber dann sieht man auf einen Blick, wie werden die Gläubigen genannt? Also, ich habe sie auf dem Blatt hier aufgeführt. 2 Vers 1, Kind. 2 Vers 3, Soldat Jesu Christi. Kapitel 2, Vers 5, Athlet. Wir finden zwar nicht das Wort Athlet, aber es heißt, wenn aber auch jemand kämpft, und das Wort kämpfen ist hier im Griechischen als Athlet kämpfen. Also nicht irgendein kriegerischer Kampf, sondern ein athletischer Kampf. 2 Vers 6, der Ackerbauer. 2 Vers 15, der Arbeiter. Und zwar geht es im Zusammenhang um einen Facharbeiter. Dann Kapitel 2, Vers 20, goldene und silberne Gefäße. Und 2 Vers 24, Knecht oder Sklave. 7 Bezeichnungen. Also bei dem Ausdruck Kind geht es um jemand, der zum Glauben gekommen ist, zur Wiedergeburt. Und da sagt ihr, du nun, mein Kind, sei stark oder erstarke in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Das ist ein Befehl. Erstarke. Also er sagt ihm, du musst wachsen im Glauben. Das ist ein Befehl. Also wir haben den Befehl in der Bibel, dass wir im Glauben wachsen müssen. Denn das ist das Normale bei jedem Kind. Das muss sich entfalten. Dann sagt er, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Männern an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Unter Punkt 6 habe ich hier dazu geschrieben, zu diesen Versen, es gibt hier 4 Generationen der Weitergabe gesunder Lehre. Ist interessant. Also Paulus sagt, das, was du von mir gehört hast, vertraue treuen Männern an, die selber in der Lage sind, auch wieder andere zu belehren. Also da haben wir Paulus, Timotheus, treue Leute, die fähig sind zu lehren, und dann wieder andere. So muss die gesunde Lehre muss von einer Generation unter den Christen an die nächste weitergegeben werden. So sollte das sein über 2000 Jahre hinweg. Interessant, in Epheser 3, im letzten Vers, heißt es, Gott sei die Ehre in der Gemeinde, über alle Generationen hinweg des Zeitalters der Zeitalter. Dort hat er also, es heißt nicht in die Zeitalter der Zeitalter, da ist es falsch übersetzt. Das Zeitalter der Zeitalter, das ist die Gnadenzeit heute, das herrlichste Zeitalter in der Heilsgeschichte, und da gibt es Generationen von den Aposteln bis heute. Und Gott sei die Ehre über alle Generationen hinweg. Und so war das Gottes Wille, dass die gesunde Lehre von einer Generation zur anderen weitergegeben werden sollte. Und wir wissen, dass es da einige Probleme gegeben hat. Aber wie steht es heute? Ich habe den Eindruck, dass wir, obwohl ja jeder Generationenübergang ist kritisch, das ist immer eine ganz kritische Sache, dass das wirklich rüberkommt. Es lohnt sich zum Beispiel mal auch im Alten Testament solche Generationenübergänge anzuschauen. Elia, Elisa und so weiter und so fort. Es gibt ein Buch auf Französisch, Le Passage des Générations, der Übergang der Generationen von Georges André. Da geht es genau darum, wie kommt von einer Generation etwas rüber zur nächsten, von der geistlichen Botschaft. Und heute ist dieser Übergang ganz besonders kritisch. Ich denke, das hat es noch nie gegeben, dass ein Sohn sagt zu einem Vater, ich verstehe deine Bibel nicht. Ich verstehe die Sprache nicht. Ihr könnt zurückdenken, falls ihr gläubige Vorfahren hattet. Eure Mutter, hat jemals ihrer Großmutter gesagt, deine Bibel verstehe ich nicht? Sie hat die gleiche Bibelübersetzung gelesen, hat sie verstanden. Oder mit der Zeit verstanden. Ja, durchs Lesen kommt auch das Verständnis und man lernt neue Wörter, auch die man nicht unbedingt auf der Straße gehört hat. Aber so krass, dass die neue Generation derart Mühe hat, die Sprache der Eltern und die Sprache der Bibel der Eltern zu verstehen, das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Oder auch, was Geschmack anbetrifft. Welche Musik lieben die Eltern und welche lieben die Kinder? Gut, heute ist es natürlich schon so, dass die Elterngeneration bereits diejenige ist, die sich vielleicht aus Wut ins Zimmer zurückgezogen hat und Beatmusik gehört hat, damit wirklich mal mit den Eltern abgeschaltet ist. Das war in den 60er, 70er Jahren, war ja das richtig, das war die Trennmauer. Wenn man verrückt war mit den Eltern, hörte man diese Musik. Und war ganz klar, ich habe das gern und die Eltern, die hassen das. Aber heute sind die Eltern schon bereits diejenigen, die das auch schon geliebt haben. Aber trotzdem, so im Allgemeinen, das anschauen auf die letzten 40 Jahre, wie sich da der Geschmack völlig verändert hat, von einer Generation zur nächsten. Und so ist der ganze Übergang der Generationen sehr, sehr kritisch heute. Aber wir haben hier diesen Aufruf, erstarke in der Gnade. Und wir müssen das der nächsten Generation weitergeben. Und zwar so, dass die nächste Generation wieder fähig ist, als treue Leute, das einer weiteren Generation zu vermitteln. Wir gehen zu Vers 3. Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Soldat Jesu Christi. Niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Es geht also hier um einen Söldner. Aber jetzt ein Kriegsmann von Jesus Christus. Wenn man Soldat geworden war, sagen wir in der römischen Armee, als Söldner, dann musste man sich im Klaren sein, dass jetzt nicht ein gemütliches Leben kommt. Und das war ein Leben, wo man wusste, ich lasse mich auf riesige Probleme ein. Grausige Probleme. Und so sagt der Apostel Paulus, nimm teil an den Trübsalen, als guter Soldat von Jesus Christus. Du bist in diese Armee eingetreten, aber du wusstest, das bringt Probleme. Denn es geht hier nicht um einen wörtlichen Kampf, sondern um einen geistlichen Kampf. Aber da wirst du sehr viel Enttäuschung erleben. Und schwierige Situationen. Aber du musst das sein. Wieder ein Befehl, nimm teil an den Trübsalen. Und dann erklärt dir, und solche, die Söldner geworden sind, für die ist es klar, ich kann mich nicht einfach so mit dem, quasi so in den normalen Ablauf des Lebens verwickeln, wie das die anderen tun. Meine Sache ist, ich muss einfach da sein, wo ich in der Armee gebraucht werde. Also ich muss auf sehr viele normale Dinge des Lebens muss ich bereit sein, auch zu verzichten. Und so sagt er, jemand, der ein Soldat ist von Jesus Christus, der lässt sich nicht einfach in alle möglichen Dinge des Lebens verwickeln. Der muss ganz klare Ziele haben. Was ist meine Aufgabe? Wo ist mein Kampf? Vers 5. Wenn aber auch jemand kämpft, und zwar eben als Athlet kämpft, so wird er nicht gekränzt, wenn er nicht gesetzmäßig kämpft. Also hier hat Paulus die Athleten von damals, bei den Olympiaden oder wo auch immer, im Auge. Und er sagt, man muss als Athlet den Regeln entsprechend kämpfen. Sonst bekommt man nicht den Siegeskranz. Heute würde man sagen, die Medaille. Ja gut, also wer dopt, muss wissen, das geht nicht. Das ist nicht nach der Regel. Und so ist es also wichtig, als Athlet weiß man, ich muss mich ganz genau an die Regeln halten. Und jetzt werden wir hier als Athleten gesehen, und da kann man nicht sagen, ja gut, also der Zweck heiligt die Mittel. Nein, wir müssen uns an die biblischen Gebote halten, an die biblischen Regeln halten. Sonst können wir keine Preiskrönung erwarten. Also sehr praktisch, ja. Nächster Vers. Der Ackerbauer muss, um die Früchte zu genießen, zuerst arbeiten. Oder man kann es auch übersetzen, der arbeitende Ackerbauer soll zuerst die Früchte genießen. Bei der ersten Übersetzungsmöglichkeit, der Ackerbauer muss, um die Früchte zu genießen, zuerst arbeiten. Da heißt es also, wir müssen zuerst investieren unsere Kraft. Und erst dann haben wir die Resultate. Die andere Übersetzung macht eigentlich klar, dass derjenige, der wirklich arbeitet, der hat auch ein Vorrecht, dass er als Erster eben auch in den Genuss der Resultate kommen darf. Also auf jeden Fall macht der Text hier klar, wir sind alle Bauern als Erlöste. Und wir müssen investieren. Bauer sein ist nicht eine ganz einfache Sache. Man muss investieren in die Zukunft, aber es wird dann Resultate geben. Aber auch da ist wieder der Unterton, man muss durchhalten. Beim Soldat war das so, beim Athlet, beim Bauer. Vers 7. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Das ist eine schöne Verheißung. Zuerst aber ein Befehl. Ich habe das auch wieder angestrichen, rot. Bedenke. Das ist eine Befehlsform. Genauso wie vertraue an. Vers 2. Nimm teil. Vers 3. Bedenke, was ich sage. Also hier bezogen auf den zweiten Timotheusbrief, wir müssen über das, was Paulus schreibt, nachdenken. Was bedeutet das? Was bedeutet das für mich, für unsere Situation heute? Aber dann gibt es eine Verheißung, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Das ist ja wunderbar. Also, wenn wir das Wort Gottes studieren und das auch wie Timotheus umsetzen wollen, dann dürfen wir wissen, dass der Herr uns ein fortschreitendes Verständnis des zweiten Timotheusbriefes gibt. Wieder ein Befehl, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, in welchem ich Trübsal leide, bis zu Banden wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Halte im Gedächtnis. Also, was ist eigentlich zentral in unserem bewussten Denken? Wir haben ja hinter dem Stirnknochen haben wir diesen Bereich der grauen Zellen. Und dort findet das bewusste Denken statt im menschlichen Gehirn. Und so sollen wir also dort ganz zentral Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, als Nachkomme von König David, in unserem Denken halten. Das entspricht ganz dem, was wir in Offenbarung 14,1 lesen. Da sieht Johannes den gläubigen Überrest der Zukunft aus Israel, die 144.000, und von denen heißt es, dass sie den Namen des Vaters und des Lammes auf ihren Stirnen geschrieben haben. Was ist der Name des Lammes? Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Interessant ist aber, wenn man in der Offenbarung noch vorher liest, da kommt der letzte Vers von Offenbarung 13, da geht es um die Leute, die in der Zukunft das Zeichen des Tieres annehmen werden. Auf die rechte Hand oder auf die Stirn. Den Namen oder die Zahl des Tieres. Das muss man haben, wahrscheinlich als Chip unter die Haut, weil ohne dieses System wird man in der Zukunft, in der antichristlichen Zeit, nicht mehr kaufen oder verkaufen können. Ja, aber was haben die da? 666. Anstatt 888. Der Zahlenwert des Namens Jesus auf Griechisch gibt 888. Ja gut, aber das ist ja alles noch Zukunft. Aber für uns bedeutet das, was beherrscht unser Denken? Wirtschaftliche Überlegungen. Ja, darum geht's ja. Dem Chip unter der Stirnhaut. Wirtschaftliche Überlegungen oder Jesus Christus, auferweckt aus den Toten. Das ist eine ganz aktuelle Frage. Was ist in unserem Leben so wichtig? Das Geld oder der Erlöser? Das zu diesen Versen. Und dann heißt es, Paulus ist zwar gebunden, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Das war für ihn ein Trost. Er konnte zum Beispiel nicht mehr von Rom nach Ephesus gehen, um diesen Abfall zu bremsen. Aber er wusste, das Wort Gottes wird auch dort verkündigt. Und das Wort Gottes hat in sich eine Kraft. Das kann man nicht binden. Vers 10. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Seligkeit erlangen, die in Christus Jesus ist. Mit ewiger Herrlichkeit. Also Paulus sieht die Menschen, die noch nicht errettet sind, die sieht er bereits als die Auserwählten, für die Gott das Heil vorgesehen hatte, in seiner Vorkenntnis, weil er wusste, dass sie einmal das Opfer Christi annehmen werden. Und er sagt, für diese Auserwählten erdulde ich alles, damit auch sie einmal errettet werden durch Christus Jesus. Das ist eine sehr interessante Sicht, also dass man sogar unter den Ungläubigen quasi die sehen kann, die auserwählt sind. Es ist ja so, dass zum Beispiel in 1. Korinther 18, Paulus arbeitet in Korinth und dann spricht der Herr zu ihm durch einen Traum und er sagt, fürchte dich nicht, Paulus, denn niemand wird dir Übles tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Korinth war ja die Kloake der alten Welt. Also die, man könnte sagen, die primitivste und perverseste Stadt schlechthin. Und der Herr sagt, habe keine Angst, dort zu wirken. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und so konnte Paulus eben auch die Sicht haben, da sind viele, die gehören zu denen, die schließlich errettet werden sollen, durch Bekehrung und Glauben. Ich lese weiter, Vers 11. Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Hier macht er Mut, jetzt müssen wir als Gläubige leiden und viel Enttäuschung in Kauf nehmen. Aber wir wissen, wenn der Herr Jesus einmal herrschen wird, dann werden wir mit ihm auch die ganze Ehre teilen. Wenn wir jetzt seine Verachtung teilen, werden wir einmal seine Ehre teilen. Paulus litt, Timotheus litt, wir leiden, aber wir werden einmal mitherrschen. Es ist so interessant, die Überraschung, die in Vers 13 kommt. Wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, dann heißt es nicht, dann ist er untreu. Er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Viele haben das als Ermutigungswort genommen. Ja, wenn ich untreu bin, dann wird der Herr, er wird treu bleiben. So ist es aber nicht gemeint. Sondern es ist gemeint, wenn wir untreu sind, aber der Herr, er ist unwandelbar. Er hält sich an seine Verheißungen, Zusagen. Er kann nicht untreu werden gegenüber dem, was er gesagt hat. Das ist also nicht ein Ermutigungsvers für solche, die untreu werden wollen, sondern es ist vielmehr eine heilige Realität, wenn wir untreu sind, aber er hält sich an sein Wort bis zum Schluss. Wieder ein Befehl, Vers 14, dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Wieder ein Befehl. Befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt oder wörtlich übersetzt in gerader Richtung schneidet. Also Timotheus soll im Blick auf die Bibel ein guter Facharbeiter sein. Ein Facharbeiter weiß genau, wie er schneiden muss, dass es schön gerade ist, ja? Nicht irgendwie kreuz und quer und so und unsorgfältig. Ein guter Arbeiter schneidet oder teilt das Wort der Wahrheit in gerader Richtung. Das bedeutet zum Beispiel beim Bibellesen, dass wir ganz klar trennen, was bezieht sich direkt auf Israel. Was bezieht sich speziell auf die Gemeinde? Und dass wir das nicht durcheinander bringen. Wenn Gott zum Beispiel zu Israel sagt, wenn ihr euch an mein Wort haltet, werde ich euch alle Krankheiten Ägyptens fernhalten. Das können wir nicht einfach auf die Gemeinde übertragen, weil für die Gemeinde gibt es im Neuen Testament keine Verheißung die so lautet. Aber wir haben für Israel zum Beispiel besonders irdische Verheißungen und irdischen Segen. Und für die Gemeinde haben wir ausdrücklich himmlischen Segen. Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Regionen oder Örtern. Epheser 1, Vers 3. Wenn Gott uns auch Irdisches gibt, dann ist es in seiner Souveränität. Aber nicht, dass wir uns darauf berufen könnten. Und so müssen wir ganz klar unterscheiden und nicht die Dinge miteinander verstricken. Und wenn man das eben nicht macht, das Wort so recht teilen oder gerade schneiden, dann ist man ein Arbeiter, der sich schämen muss. Befleißige dich, dich selbst, Gott bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt oder gerade schneidet. Weiter. Die ungöttlichen, eitlen Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs, unter welchen Hymenäus ist und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben etlicher umkehren. Es geht also um solche, die den Abfall fördern durch ihr falschen Lehren. Hymenäus und Philetus sind zwei konkrete Personen, die hier erwähnt werden. Und ihr Wort wird verglichen mit einem Krebs. Im Griechischen ist es Gangrän. Gangrän ist vielleicht weniger bekannt als Krebs. Das ist eine Krankheit, wird verursacht durch Bakterien, so dass es an Körperstellen, sagen wir zum Beispiel an den Zehen der Füße, zu Fäulnis kommt. Und das frisst sich dann immer weiter, so dass das Gewebe abstirbt und dann kommt es zu Amputation. Also Paulus vergleicht falsche Lehren unter Christen mit einem solchen Gangrän, der ganz verhängnisvolle Konsequenzen hat und am Schluss zum Tod führt. Und da sagt er, ungöttliches Geschwätz muss er unbedingt vermeiden. Und es gibt eben solche, die wirklich unter den Christen falsch lehren und alles verdrehen. Die zwei sagten, die Auferstehung ist schon geschehen. Ja, was bedeutet das? Die haben den ganzen Heilsplan durcheinander gebracht. Ja? Die Auferstehung ist noch nicht geschehen. Unser Körper ist noch nicht verwandelt. Ja, wenn man sagt, die Auferstehung ist schon geschehen, ja, dann muss man einen vollkommenen Körper haben, der nicht mehr krank wird, ja? Ja. Aber das gibt es manche, die heute ganz Ähnliches sagen. Aber die verdrehen den biblischen Kalender. In Römer 8 lesen wir ganz klar, dass die Erlösung des Körpers, die kommt erst bei der Wiederkunft Christi, bei der Entrückung. Haben wir noch nicht jetzt. Auferstehung ist noch nicht geschehen. Wir haben die Erlösung der Seele und des Geistes, aber nicht die Erlösung des Körpers, darum kann er krank werden. Das kommt erst später. Aber gerade dadurch, dass sie so den Heilsplan durcheinander bringen, heißt es hier, und den Glauben etlicher umkehren. Die machen die Leute kaputt. Und dann heißt es weiter, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Jetzt geht es hier um ein großes Haus. Was ist das für ein Haus? Tempel heißt auf Hebräisch Heichal. Und dieses Wort geht eigentlich zurück aufs Sumerische. Heichal ist übrigens im Arabischen auch Heikel, Heikel, Tempel. Heichal geht zurück auf Sumerisch Egal, Haus groß. Der Tempel ist das große Haus. Paulus sieht nun den Tempel Gottes. Und da sieht er, es gibt einen festen Grund Gottes. Im großen Haus zu Jerusalem gab es den festen Grund Gottes, das war der Eckstein oder der Fundamentstein des Allerheiligsten auf der Spitze des Tempelberges. Das ist der Fels, der heute im Felsendom ist. Wo man ja heute noch die Spuren sieht, wie das Allerheiligste da gebaut war. Und dieser feste Grund Gottes steht. Interessant, der Tempel wurde abgerissen im Jahr 70. Wurde nie mehr aufgebaut bis heute. Aber der Grund Gottes steht immer noch. Das ist ermutigend. Da kann alles zusammenbrechen und kaputt gehen. Und wir können von den Menschen tief enttäuscht werden. Aber der feste Grund Gottes steht. Das ist der Herr Jesus selber. Er ist dieser Fels und dieser Eckstein der Gemeinde. Und jetzt wird hier gesagt, dieser feste Grund Gottes hat ein Siegel. Und da hat jetzt eine Inschrift. Der Herr kennt, die sein sind. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Leider können wir den Stein nur begrenzt untersuchen im Felsendom heute. Sonst gäbe es ja wieder einen Nahostkrieg. Aber eigentlich sollte man die ganze Abschrankung im Felsendom, die sollte man mal entfernen können. Ich würde gerne den Felsen, was man noch nie tun konnte seit islamischen Zeiten, richtig im Detail untersuchen. Und zwar gibt es in der rabbinischen Literatur, ich habe das in meinem Buch genau auch die Stellen angegeben, wo das herkommt, der Messias im Tempel, da findet man in der rabbinischen Literatur den Hinweis, dass dieser Stein eine Inschrift hat, wo der Name Yahweh drauf vorkommt. Der Name des Herrn. Und hier ist interessant, dieser feste Grund hat ein Siegel, der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Da kommt also genau dieser Name des Herrn hier vor. Also würde mich mal untersuchen, wenn man die Inschrift freilegen könnte und sehen, was da steht. Kommt später. Aber hier haben wir den Bibeltext. Übrigens, woher kommt das? Das kommt aus dem Alten Testament, diese beiden Worte. Aber das werde ich erst verraten nach der Pause. Wir sind vor der Pause stehen geblieben in 2. Timotheus 2, Vers 19, bei der Inschrift des festen Grundes Gottes. Das stammt aus 4. Mose 16. Das führt uns zurück in die Wüstenwanderungszeit Israels. Da gab es eine Gruppe, die Rotte Korahs, die machte einen Aufstand gegen Mose und gegen Aaron. Mose vertrat eigentlich die Autorität des Wortes Gottes. Er kam von Gott her, um das Wort Gottes dem Volk zu geben. Aaron vertrat den Weg, wie das Volk zu Gott kommen konnte auf der Grundlage des Opfers. Und Gott hat gesagt, wie das geht. Aber die Rotte Korahs, die sagte, wieso soll eigentlich nur Aaron Priester sein dürfen? Warum haben wir nicht das gleiche Recht? Und dann hat Gott gesagt, die Rotte Korahs soll antreten in der Stiftshütte. Und Gott wird dann zeigen, wer sein ist und wer heilig ist. Lesen wir das, 4. Mose 16, Vers 5. Und er redete zu Korah und zu seiner Rotte und sprach, morgen, da wird der Herr kundtun, wer sein ist und wer heilig ist, dass er ihn zu sich nahen lasse. Da kam die Rotte Koras in den Vorhof der Stiftshütte, oder zum Vorhof der Stiftshütte, und Gott hat sie dann durch ein Gericht vernichtet, und die Erde hat sich aufgetan und hat die ganze Rotte Koras verschluckt. Und da wurde deutlich, Gott bekennt sich zu Mose und Aaron, aber diese Rotte hat gewissermaßen rebelliert gegen Gottes Autorität in seinem Wort und Gottes Weg, wie der Mensch durchs Opfer versöhnt wird. Und nun in der Septuaginta, in der ältesten griechischen Übersetzung, heißt es hier bei Vers 5, da wird der Herr kundtun, wer sein ist, steht, der Herr kennt, die sein sind. Diese Formulierung in 2. Timotheus 2. Das ist also eine Anspielung auf die Stelle hier. Und dann die weitere Siegelinschrift sagt, jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Und jetzt schauen wir, 4. Mose 16, Vers 20. Korah hat sich also versammelt beim Eingang der Stiftshütte, Vers 19, da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde. Also die Wolkensäule kam. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach, sondert euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde und ich will sie vertilgen in einem Augenblick. Und dann Vers 24, redet zu der Gemeinde und sprich, hebet euch ringsum weg von der Wohnung Koras, Datans und Abirams. Vers 26. Und er redete zu der Gemeinde und sprach, weichet doch von den Zelten dieser gesetzlosen Männer und rührt nichts an, was ihnen gehört, dass ihr nicht weggerafft werdet in allen ihren Sünden. Und dann kommt Vers 27. Und sie hoben sich ringsum weg von der Wohnung Koras, Datans und Abirams. Und die werden dann vernichtet. Also da werden sie aufgerufen, sich von diesen Rebellen abzusondern, damit sie nicht auch unter ihr Gericht kommen. Und das ist genau das, was wir hier haben. Wer den Namen, jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Also es geht darum, Leute wie Hymenäus und Philetus, die zerstören den Glauben und von denen muss man sich trennen. Genauso wie man sich von der Rotte Koras trennen musste. Und jetzt geht der Text weiter. In einem großen Haus, 2. Timotheus 2, Vers 20. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn sich nun jemand von diesen wegreinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Im Tempel gab es goldene und silberne Gefäße. Das waren Gefäße zur Ehre Gottes. Es gab aber im Tempel auch gewisse Geräte, die konnten zum Beispiel aus Ton sein. Aber wenn die mit irgendetwas Unreinem in Berührung kamen, durfte man die nicht mehr reinigen. So steht das in 3. Mose. Sondern die musste man zerschlagen. Aber metallene Gefäße, die konnte man scheuern und wiederverwenden. Und nun hier, wie dieser Kontrast gemacht, es gibt goldene und silberne Gefäße und irdene und hölzerne. Die einen sind zur Ehre Gottes und die anderen zur Unehre. Und so muss quasi eine Trennung geschehen zwischen den wahren Gläubigen zur Ehre Gottes, goldene und silberne Gefäße, und solchen, die wie Hymenäus und Philetus den Glauben zerstören, mit falschen Lehren. Und darum kommt dann die Erklärung, Vers 21, wenn sich nun jemand von diesen reinigt, ich habe auf dem Blatt geschrieben bei Punkt 7, zu 2 Vers 21, das Verb reinigen oder wegreinigen heißt auf Griechisch ekkateiro. Nicht nur kateiro, reinigen, sondern ekkateiro, ausreinigen. Das heißt reinigen, indem man sich absondert. Wegreinigen. Dieses Wort kommt im Neuen Testament nur noch in 1. Korinther 5, Vers 7 vor. Und dort geht es darum, dass jemand in der Gemeinde Hurerei begangen hat. Und Paulus sagt, ihr müsst diese Person ausschließen aus der Gemeinde. Und sie müssen sich also so von dem Sauerteig wegreinigen. Aber hier haben wir nun etwas Gegensätzliches. Hier werden nicht die falschen Lehrer hinausgetan. Wie 1. Korinther 5, sondern hier müssen sich nun die Gefäße zur Ehre, die müssen sich selber zurückziehen. Also der normale Fall in einer Gemeinde, wenn sie gesund ist, dann kann sie das Böse durch Gemeindezucht eben bestrafen, sodass der Betroffene ausgeschlossen wird. Das Ziel ist aber seine Wiederherstellung. Das ist ganz klar. Aber es muss geschehen bei diesen schweren Sünden, wie es der Korinther 5 erwähnt, eben Hurerei, also auch vorehelicher Geschlechtsverkehr, das nennt die Bibel Hurerei, da muss die Gemeinde eingreifen. Aber nicht bei jeder Sünde, sondern es ist dort ein Katalog von ganz schweren Dingen, auch Lästerung, Trunksucht. Aber das Ziel ist die Wiederherstellung. Aber wenn die Gemeinde schon so vom Bösen durchdrungen ist, dann kann man nicht mehr. Und dann gilt es, dass eben der Treue sich trennt. Und das ist die Situation von 2. Timotheus 2. Da müssen also die Gefäße zur Ehre, die goldenen und silbernen Gefäße, die müssen sich wegreinigen. Aber es gibt eine Verheißung. Wenn man das so macht, wenn sich nun jemand von diesen Gefäßen der Unehre wegreinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Doppelt. Er war ja schon ein Gefäß zur Ehre, ja? Als goldenes und silbernes. Aber dadurch, dass er sich wegreinigt, wird er hier nochmals in praktischer Hinsicht vorgestellt, ein Gefäß zur Ehre, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Und dann wird erklärt, die jugendlichen Lüste aber fliehe. Auch wieder ein Befehl, habe ich rot angestrichen. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden. Und jetzt steht nicht einfach allein. Und wäre so ein Aussiedler, der sich in irgendeine Gemeinde einfügen kann, ja? Nichts davon. Mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Ein reines Herz ist ein Herz, das wirklich aufrichtig ist. Und wir müssen die suchen, die den Herrn auch anrufen, wirklich dem Herrn treu sein wollen. Also wegreinigen, aber dann streben positiv nach Gerechtigkeit, nach Glauben, nach Liebe, nach Frieden, aber eben zusammen mit den anderen, die das auch tun. Vers 23, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht oder ein Sklave des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind, für seinen Willen. Also, ein Knecht soll solche, die falsch stehen, mit denen soll er nie streiten. Er soll milde sein. Und lehrfähig. Was heißt lehrfähig? Das heißt, dass man nicht wütend wird, wenn der andere mit seinen komischen Ansichten kommt. Sondern dass man wirklich bemüht ist, von der biblischen Lehre her ganz sachlich und verständlich rüberzubringen, was ist denn da genau falsch? Und was ist das biblisch Korrekte? Das ist Lehrfähigkeit. Und das soll eigentlich jeder Knecht des Herrn eben das so rüberbringen, verständlich machen, nicht einfach sagen, das ist falsch. Warum? Das haben wir immer als falsch angeschaut. Nein, sondern wirklich biblisch begründen, warum? Lehrfähig, duldsam. Und eben mit Sanftmut, das heißt also nicht mit Härte und Überheblichkeit, die Widersacher zurechtweist. Immer im Blick darauf, dass Gott ihnen Buße und Einsicht schenken kann.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Der zweite Timotheusbrief.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.